Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Academia Podcast. In den letzten Wochen haben wir uns viel im Kanal hier mit positiven Emotionen, mit Koregulation und auch den neurobiologischen Grundlagen von Wohlbefinden beschäftigt. Wir haben uns angeschaut, wie zuverlässig positive Interaktion auch der Spiegel für Welfare, für Wohlbefinden ist und gleichzeitig diskutiert, wo es im System so ein bisschen knirscht an allen Kanten. Gerade, da haben wir ja viel, über das wir uns beschweren können, da wollte ich eigentlich gar nicht weiter ins Thema gehen, das ist immer so lästig, aber wie viel Druck wir eigentlich stillschweigend normalisieren. Wir haben uns auch das Thema Gebissdruck angeschaut und was eigentlich wäre, wenn Pferden Menschen wären. Und wir haben uns letzte Woche hier lange mit der lieben Frauke unterhalten, die uns erzählt hat, was sie in ihrem Paper herausgefunden hat und warum das für uns relevant ist. Und damit kommen wir auch direkt zu meinem heutigen Gast, zum lieben Stefan vom, ja, nicht Thema, sondern Instagram-Kanal Reiten ist Kommunikation, das ist dein Firmenname. Denn ich sage an der Stelle immer wieder, es gibt eigentlich keine Stunde zu viel, die wir uns mit Sitztraining beschäftigen können. Es ist einfach ein unglaublich wertvolles und unglaublich großartiges Tool, gerade wenn wir über positive Interaktion sprechen wollen. Und das machen wir heute. Wir sprechen über positive Interaktion. Wir sprechen über das Thema Neuromodulation, Neuroimagination. Und ihr werdet ganz viel für euren Werkzeugkoffer bekommen, das euch auch in die Anwendung bringt und nicht nur über das Nachdenken. An dieser Stelle sage ich erstmal hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir es geschafft haben nach allen technischen Schwierigkeiten, die wir heute Morgen haben.
Ja, das war eine kleine Herausforderung, aber wir haben es gemeistert bis hierhin.
Genau, wir haben es gemeistert bis hierhin, obwohl das weltweite Internet versucht hat, uns daran zu hindern.
Richtig.
Aber wir haben einen Weg gefunden, wo ein Wille war, euren Weg.
Richtig.
Genau. Du Stefan, wir kennen uns ja aus der akademischen Reitkunst.
Genau.
Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir sind ja alle reifer, schöner, weiser geworden, vor allem.
Mit Sicherheit, ja.
Mit Sicherheit, genau. Das ist jetzt gar nicht so das Thema. Also natürlich spielt das jetzt überall eine Rolle, über das wir heute sprechen wollen. Und wenn ich mir deinen wunderschönen Instagram-Kanal angucke, ich bin großer Fan, ich gucke immer gerne mit.
Dankeschön.
Ich gucke vor allem immer gerne die schönen Zeichnungen, die du machst. Finde ich großartig. Ja, das ist wirklich großartig. Bin immer ein bisschen neidisch, wenn ich sehe, wenn Leute so viel künstlerisches Talent haben. Kann ich keine Studien lesen.
Dafür kann ich das nicht so gut, siehst du? Jeder kann was. Das ist doch
ja, genau, jeder kann was. Das ist auch fein. Genau, aber wenn wir uns das angucken, dann sehe ich da ganz viele verschiedene Einflüsse. Und ja, finde es ganz spannend und ich habe mir natürlich auch zur Vorbereitung heute dein großartiges Buch angeschaut und durchgeschaut, was ich genauso schön finde, darüber sprechen wir später nochmal. Ich würde dich bitten, uns so ein kleines bisschen abzuholen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen diese Mischung aus Reitkunst, Wahrnehmungsschule, wie entsteht Kommunikation? Genau, das passiert ja nicht für nichts, du hast ja auch was erlebt? Wie ist das so in deinem Leben gewesen?
Ja, tatsächlich. Also ich habe, das muss man sagen, ich habe schon ganz früh auch mit Reiten angefangen und habe, also mittlerweile sind es 4 eigene Pferde, aber den Grundstock für alles haben meine beiden Islandpferde gelegt, die auch zum Glück beide noch da sind. Die sind jetzt auch beide über 30. Aber meinen einen habe ich schon seit ich 12 Jahre alt bin. Also und jetzt bin ich so ein bisschen älter. Und genau, auf jeden Fall hat es mit denen angefangen, dass ich eigentlich ganz klassisch im Islandpferdesport begonnen habe und auch Turniere geritten bin. Und ja, was soll ich sagen, ich war extrem unerfolgreich. Das hat alles gar nicht geklappt. So, ich habe eine riesige Dissonanz gehabt in meinem Kopf, schon relativ früh, zwischen, ich muss mein Pferd richtig anpacken, damit es im Sport erfolgreich ist. Und ich darf nicht so, ein Satz, der mich immer sehr bis heute noch verfolgt ist, du bist zu nett zu deinem Pferd. Das war schon irgendwie, da war ich 14 und da hat man mir das erste Mal gesagt, du musst den halt bei mir anpacken. Und da dachte ich mir irgendwie schon, also wenn man mir das sagt, habe ich das zwar kognitiv irgendwie verstanden, dass ich dem Pferd quasi in den Hintern treten muss, aber innerlich habe ich irgendwie immer gedacht, das will ich gar nicht, ich will doch nett zu meinem Pferd sein. Also warum muss ich denn böse zu meinem Pferd sein, wenn ich erfolgreich reiten will? Ja, und dann bin ich mit dieser...
Entschuldigung, aber vor allem auch, wenn man seine Pferde mag, ne, da rollen sich die Fußnägel hoch, das passt irgendwie so gar nicht
zusammen.
Genau,
das passt eben nicht zusammen. Und ich bin aber dann mit dieser, weil ich trotzdem im Sport erfolgreich sein wollte, bin ich mit dieser Dissonanz im Kopf ein paar Jahre geritten, bis ich tatsächlich komplett den Spaß verloren hatte. Weil wenn ich alleine geritten bin, habe ich das irgendwie so gemacht, dass es sich okay angefühlt hat. Und wenn ich irgendwie im Training war oder fürs Turnier geübt habe, dann war ich auch wirklich, muss man echt sagen, fies zu meinen Pferden. Also ich war wirklich nicht nett. Ich habe gezogen, ich habe mit der Gerte, also tatsächlich auch Sachen, wo ich sage, ja, das war weder nett noch pferdefreundlich, sondern das war einfach so dieser tatsächlich der Druck von außen. Und ich hatte dann den Fehler gemacht. Mein zweites Pferd war vor mir schon sehr erfolgreich im Sport und ich dachte halt, da müssen wir anknüpfen. Und dann war der Druck sehr groß und ich wollte das ja auch. Und deswegen bin ich da tatsächlich auch in eine Richtung gedrängt worden, die wollte ich so eigentlich nicht. Und habe dann eigentlich beschlossen, es macht mir gar keinen Spaß, ich gucke mir was anderes an. Und ganz durch Zufall im Nachbarstall ist ein Schüler vom Band gewesen, der einen Kurs gegeben hat. Und ich habe damals dann dort mal zugeguckt, weil einer vom Stall gemeint hat, komm mal mit, ich reite da mit, guckst dir doch mal an. Und ich habe nichts auf diesem Kurs verstanden, weil der hat irgendwas von Biegung und Stellung und Seitengängen erzählt und Rotation und ich habe nichts geblickt, aber ich habe gesehen, die Pferde sind irgendwie entspannt und die werden gar nicht getreten. Und wenn das Pferd ein Stressanzeichen gezeigt hat, hat der Trainer gesagt, und jetzt fahr noch mal eine Stufe runter oder mach's noch mal anders. Und das war so, dass ich gedacht habe, ach, das geht also irgendwie doch. Also man kann auch nett zu seinem Pferd sein und trotzdem irgendwie, weil da waren auch sehr gut ausgebildete Pferde dabei. Und da ging es tatsächlich so. Ja, hat er so seinen Weg zu mir gefunden, dass ich dann angefangen habe, mich eben über die akademische Arbeit mehr zu informieren, Praktika zu machen und dann hat es alles so, ich sag mal, angefangen. Und die Thematik mit dem Sitz war eh schon immer was, was mich sehr interessiert hat, weil ich also ich bin jetzt nicht super klein, aber habe halt Islandpferde, sieht immer auch relativ schnell relativ unverhältnismäßig aus als Erwachsener auf einem Isländer. Und was ich aber immer schon sehr faszinierend fand, war, wenn ich Sachen an meinem Sitz verändert, hatte ich auch so ein, zwei kleine Momente im Unterricht immer, wo es hieß, und jetzt schieb mal den Sitz bei einen Millimeter nach rechts und dann hat das Pferd auf einmal getan, was ich haben möchte. Und das war dann schon krass. Und das hat mich dann einfach nicht mehr so richtig losgelassen.
Ja, total spannende Reise auch, ne? Wenn man da erstmal so eintaucht, dann kann man ja in
Ja.
diesem Rabbit Hole so wirklich.
Richtig, genau. Und es war ganz schnell klar, ich kann auch nicht mehr zurück. Und dann habe ich ganz schnell zu Hause verkündet, so, Turnierreiten ist jetzt übrigens vorbei. So
Konsequent.
fanden meine Eltern tatsächlich zu dem Zeitpunkt, die haben das damals noch nicht so richtig verstanden, ehrlicherweise, fanden die das nicht so super cool, da war ich gerade so 18. Und ja, hat alles ein bisschen gedauert. Heute finden sie das, glaube ich, ganz cool, was ich tue. Aber sie haben auch eine Weile gebraucht, bis sie das verstanden haben, dass dieses eigentlich pferdegerechte und ja, eher mehr das ist, was mir einfach entspricht und dass ich unter diesem Leistungsgedanken einfach auch gar nicht zufrieden war. Also ich war weder erfolgreich noch zufrieden.
Das ist wirklich dann total unsinnig, da weiterzumachen.
Ja, wirklich. Also deswegen war es auch
Das
so, dass
ist.
ich überlegt habe, ob wir einfach die Pferde verkaufen, weil ich habe immer gesagt, wenn Reiten so ist, dann lasse ich es lieber.
Ja, das kann ich verstehen. An der Kreuzung stand ich auch ein paar Mal. Also das war irgendwie so gar nicht. Und dann habe ich immer festgestellt, ohne Pferd geht es irgendwie auch nicht. Also es wird da so ein Teil von mir fehlen, der angewachsen ist. Also muss es da doch einen anderen Weg geben. Und so ähnlich wäre ja auch bei der Reitkunst dann am Ende des Tages gelandet. Du hast dich aber von da aus weiter entwickelt. Du bist nicht nur in der akademischen Reitkunst geblieben. Du hast auch da mal so ein bisschen rechts und links über den Tellerrand geschaut und verschiedene Einflüsse gehabt, ja?
Genau, also eins von den ersten Sachen, die ich dann zusätzlich zur akademischen Arbeit in meine Arbeit mit reingenommen habe, war dann tatsächlich das Centered Riding. Das kam dann Reiten aus der Körpermitte. Sally Swift sagt vielleicht der einen oder anderen Hörerin oder dem Hörer was. Und das war dann tatsächlich auch so, weil ich hatte immer wieder die Problematik, dass ich in meinem Körper immer wieder mal Schmerzen an verschiedenen Stellen hatte beim Reiten. Sprunggelenke hatte ich immer wieder mal Thema, Schultern haben mir immer wieder wehgetan und ich wusste nicht so richtig, woher es kommt, weil wenn man von außen drauf geguckt hat, sah es eigentlich ganz okay aus so. Also ich hatte jetzt keinen schlechten, optisch schlechten Sitz, aber irgendwie habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich mir die Bücher gekauft und fand es auch ganz spannend und es hat mich einfach fasziniert, irgendwie mit dem Körper und der Körper selber interessiert mich auch einfach sehr aus struktureller Sicht. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich mal mein Centered Riding Instructor und habe da mich in die Ausbildung begeben. Und das war für mich dann auch nochmal tatsächlich, ich sage immer, das ist ein bisschen wie akademische Reitkunst für die Menschen quasi. Also man setzt sich sehr mit Details auch nochmal im eigenen Körper auseinander und geht da nochmal sehr in die Tiefe. Und dann hatte ich einfach die sogenannten Grundprinzipien im Centered Riding, die ich dann für mich so anwenden konnte und wo ich dann auch gemerkt habe im Unterricht mit meinen Schülern, Ich habe dann damals nebenher angefangen zu unterrichten. Das hat auf einmal einen super positiven Effekt auf die Pferde. Und dann hatte ich so ein Erlebnis, so ein Schlüsselerlebnis, dass ich gemerkt habe, wenn ich den Mensch verbessere, wird das Pferd automatisch besser, ohne dass ich am Pferd rumbasteln muss. Und das war dann damals so der Ansatzpunkt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich den Menschen noch viel besser funktionalisieren kann und quasi wirklich als Werkzeug, mal ganz platt gesagt, nutzen kann, als Positives und als Einfluss fürs Pferd, muss ich ja am Pferd viel weniger rumkorrigieren und am Pferd eigentlich fast nichts tun, sondern ich muss eigentlich nur dem Menschen sagen, wie er sich anders bewegt, verhält oder einwirkt. Und dann habe ich quasi eine reiterzentrierte Variante und kann ja dadurch das Pferd eben positiv beeinflussen. Und dann hat es genau mit dem Centerblatt eben angefangen und dann rutscht man, wenn man da so ist, automatisch noch in so ein paar andere alternative Richtungen, sage ich mal. Zum Beispiel Feldenkreis, sagt vielleicht bestimmt auch der ein oder andere was. Feldenkreis und dann bin ich über die Franklin-Bälle tatsächlich zur Franklin-Methode gekommen und habe mich da online informiert, habe mal einen Tageskurs mitgemacht und hatte hinterher das erste Mal das Gefühl, ich habe zum Beispiel, das war ein Tageskurs über das Thema Becken und ich hatte hinterher das Gefühl, ich habe so viel mehr über meinen Körper in dem einen Tag gelernt als irgendwie meinem ganzen Leben vorher, dass ich dachte, das interessiert mich, da will ich mich jetzt weiter reinknien und quasi da noch viel weiter ins Detail gehen und auch mal gucken, wie Bewegung tatsächlich funktioniert und entsteht. Und dann hat sich das, ja, bis heute quasi, ja, beschäftige ich mich da sehr intensiv damit und bilde mich da weiter und probiere aus mit meinen eigenen Pferden, aber auch mit meinen Kundenpferden. Das sind immer meine Versuchskaninchen. Die dürfen
das
immer alle
ja
neuen...
Nicht. Irgendeiner muss richtig, ja mitmachen.
Genau, deswegen. Die dürfen immer alle neuen Ideen mitmachen, die ich so habe.
Ja.
Und ja, da bin ich gerade auch ganz happy.
Ah, total schön. Total schön. Ich finde auch gerade Franklin-Technik ist so eine großartige Technik.
Ja, also es ist einfach schön, weil man im Prinzip eine Funktion, also weil man einfach lernen kann, wie der Körper funktioniert, ohne super staubtrockene Theorie, sondern man guckt sich das einfach tatsächlich in Bewegung an. Und das war auch so ein bisschen das Thema. Ich hatte meine Physiotherapeutenausbildung angefangen und weil mich das Thema eben so interessiert, begleitend nebenher und was mich da extrem frustriert hatte, war, dass es immer nur um Krankheiten ging. Es ging immer nur, auch in der Physioausbildung, drum, wie du bestehende Krankheitsbilder behandeln kannst, aber nicht, wie du zum Beispiel präventiv arbeiten kannst oder überhaupt, wie der Körper eigentlich funktioniert, wenn er gesund ist oder wenn er nicht gesund ist, wie er funktionieren könnte, wenn das wäre. Franklin ist immer so ein Stichwort Bewegungsoptimismus. Ich darf dem Körper schon auch erlauben, sich gut zu bewegen, aber ich kann es ihm halt auch verbieten. Und das ist was, was uns in unserer Zeit jetzt schon sehr viel begleitet. Dieses, ich bin halt steif und ich bin schon seit 30 Jahren fest. Und das sind genau die Dinge, die eben verhindern, dass wir uns überhaupt entwickeln können. Weil wenn ich das so zementiere in meiner Vorstellung, hat mein Gehirn keine Chance, das in eine gute Bewegung umzuwandeln. Keine Chance.
Ja, es ist spannend, dass du das gerade ansprichst. Ich beschäftige mich gerade viel beim Thema Pferd mit dem Thema Neurorehabilitation.
Ja.
Da geht's ja im Endeffekt in genau die gleiche Richtung, dass du nicht nach der Pathologie guckst, sondern nach Optionen. Jetzt haben wir beim Pferd, und wir werden ja heute so ein bisschen oder auch in die Richtung Neuroimagination gehen, das ist natürlich jetzt beim Pferd schwierig.
Schwierig, ja.
Das wird jetzt ein kleines bisschen schwierig, da müssen wir andere Werkzeuge haben. Aber das Prinzip ist natürlich genau das Gleiche.
Ja, aber auch beim Pferd, glaube ich. Ich glaube, du kannst ja dann vielleicht auch durch die Arbeit Bewegungsvorschläge machen, auf die das Pferd ja vielleicht von selber gar nicht kommen würde, dass das Pferd vielleicht dann sagt, ah ja, guck mal, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das kann, weil ich da vorher auch gar nicht drüber nachgedacht hatte. Da muss man natürlich vielleicht als Person, die dann davor steht, natürlich super fachkundig sein. Aber das ist ja unser Ziel als Ausbilder, dass wir dem Pferd gute Bewegungsoptionen anbieten können, mit denen das Pferd vielleicht gar nicht gerechnet hat. Aber ich glaube schon, ja, es geht in eine ähnliche Richtung. Kann natürlich leider dem Pferd kein inneres Bild geben, außer dem eigenen, was ich mit meiner Intention vielleicht übertragen kann tatsächlich. Aber ja, ein bisschen ein ähnliches Thema.
Ja, ist ein bisschen ein ähnliches Thema. Und ich habe gerade, während du so erzählst, habe ich so ganz viele Flashbacks und muss so ein bisschen daran denken, an die Jahre auf Gotland, wo wir ja eigentlich nichts anderes gemacht haben, als nur mit dem Thema Feldenkreis. Hannah war ja auch tief im Centered Riding drin.
Ja,
und
so richtig.
Damit beschäftigt haben. Und Hannah hat immer gesagt, die Bodenarbeit, die du machst, das ist ein bisschen Feldenkreis für Pferde, weil ich immer so kleinteilig die Pferde Bewegungen habe erkunden lassen. Das war eine spannende Zeit, die sicherlich auch mein Handgefühl
sehr geprägt und verändert hat.
Mhm.
Ne?
Mhm. Ja, genau. Auch diese Freiwilligkeit. Ne? Also wenn du diesen den Moment spürst, wo das Pferd selbstständig in eine gute Bewegung findet, ja, das ist natürlich großartig. Jetzt haben wir ganz viele Fragen übersprungen, die ich dir eigentlich stellen wollte, hier auf meiner Stichpunkt.
Ja, die können wir gerne noch nach.
Genau, ein Teil davon hast du schon beantwortet, aber eine Frage, die sicherlich ganz, ganz spannend ist, über die wir sprechen müssen, weil das da in der Realität, also mit den Leuten, mit denen ich in Kontakt komme, die zu mir in den Unterricht kommen oder auf Kurse kommen, oft so ein großes Missverständnis ist. Das sind die Missverständnisse im Bereich der Sitzschulung. Was sind da für dich die größten,
Ja, also da gibt's ein paar Themen. Also natürlich, einerseits ist es immer wieder so, dass mir Leute immer wieder sagen, ja, Sitzschulung ist ein sehr nettes Add-on. Das kann man machen, wenn man sonst keine Probleme hat. Ja, also das ist tatsächlich was ganz viele Leute einfach auf ihrer Prio-Liste nicht so weit vorne haben. Wo ich aber dann ganz klar sagen muss, also wir haben einfach aus physikalischer Sicht die Pflicht, uns auf diesem Pferd sinnvoll zu bewegen, weil auch die Kraft, mit der wir auf diesen Rücken einwirken, exponentiell mit unserem Körpergewicht, mit jeder Gangart, jeder Bewegung, jeder Beschleunigung deutlich höher wird. Also für die meisten Reiter ist es ein sehr großes Aha-Erlebnis, wenn ich denen erzähle, wenn die zum Beispiel 70 Kilo wiegen, dass die 70 Kilo nur im Stand mit 70 Kilo auf diesen Rücken einwirken. Und sobald sich das Pferd bewegt, erhöht sich das gibt verschiedene Zahlen, aber so um ungefähr 150%. Das bedeutet, wir haben dann quasi nicht 70 Kilo, sondern wir haben knapp unter 100 Kilo, die wir Druckbelastung in den Sattel kriegen, und zwar, wenn wir gut sitzen. Ich habe das an meinem Reitsimulator getestet. Wenn du anfängst, dich hinter die Bewegung zu setzen, dann also zum Beispiel den Oberkörper nach hinten zu lehnen, dann zieht zum Beispiel die Masseträgheit nochmal an und dann sind wir immer bei den Druckspitzen bei über 100 Kilo. Im Trab kriegen wir bis zum 2,5-fachen, im Galopp bis zum 4-fachen des Körpergewichts auf den Pferderücken. Und ich kann diese Zahlen relativ klein halten, wenn ich gut sitze. Aber das ist eben Physik. Ich wirke immer mit Druckspitzen ein, die das Mehrfache meines Körpergewichts betreffen. Und wenn ich schlecht sitze, sprich nicht in der Balance und aus meinem Schwerpunkt raus sitze, dann potenziere ich das nochmal obendrauf. Sprich, das ist was für das Pferd unmittelbar sofort spürbar ist. Und zwar wirklich in Kilo messbar. Und deswegen ist das tatsächlich was, das ist kein nettes Add-on, sondern das entscheidet darüber, ob dein Pferd überhaupt die Möglichkeit hat, dich sinnvoll zu tragen oder nicht. Egal, was du für eine Absicht dahinter hast. Aber das Pferd hat keine Chance, dich sinnvoll zu tragen, wenn du dich schwerer machst, als du sein müsstest. Und wir machen es unserem Pferd im wahrsten Sinne des Wortes oft sehr, sehr schwer mit seinem Job als Reitpferd, weil wir uns so unphysiologisch bewegen und ich auch in viele verschiedene andere Sportarten reingucke. Es gibt tatsächlich, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, fast keine Sportart, in der so viele unphysiologische Anweisungen gegeben werden für den Körper wie beim Reiten. Wir bekommen extrem viele negativ behaftete Anweisungen, wie zum Beispiel Absatz tief, Ferse runter, blockiert gesamt alle Gelenke. Das Pferd kann die Beine nicht mehr als Stoßdämpfer benutzen, zum Beispiel. Damit erhöhen wir schon alleine den Druck auf den Rücken über zum Beispiel Kopfeisen oder, wenn man keins hat, über den Sattelbaum auf dem Pferderücken enorm. Wenn wir nach hinten sitzen, ist es zum Beispiel auch so die irrige Idee, dass wenn ich mich nach hinten sitze, dann würde ich den Pferderücken entlasten oder die Vorhand entlasten und die Hinterhand mehr belasten. Die Bewegung zeigt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es immer die Frage ist, in welche Richtung ich Bewegung abfedere. Wenn ich mich nach hinten setze, federe ich die Bewegung nach vorne unten ab in Richtung Schulter. Das bedeutet, ich belaste mit einem Sitz nach hinten immer die Schulter mehr. Immer. Und das ist auch, wenn man es aus physikalischer Sicht sieht, eine Kundin von mir, die klärt mich da auch immer wieder auf, wenn ich Fragen habe, die ist Physikprofessorin. Und die ist
praktisch,
da. Ja, mega praktisch. Die habe ich immer wieder mal mit Fragen bombardiert, weil ich gedacht habe, irgendwie macht das. Also das Problem ist, uns wird oft mit so einfachen Wahrheiten irgendwas um die Ohren geschlagen, was aus physikalischer Sicht einfach faktenbasiert gar nicht standhält.
Gar nicht stimmt.
Genau, und das ist tatsächlich in der Sitzschulung mit eins der größten Thematiken. Ich meine, zum Beispiel alleine Handeinwirkung, ne? Ich meine, dann auf jeden Fall die letzte Podcast-Folge hören, weil das ist auch einer der Dinge, wo ich immer wieder sagen muss, Leute, ihr könnt euch nicht aussuchen, mit wie viel Druck in der Hand ihr reitet. Das ist keine Frage von Geschmack.
Nee, das stimmt.
Ja.
Und dafür bin ich jetzt so dankbar dafür. Weißt du, wir haben so ganz viele positive oder auch negativ behaftete Mythen.
Ja.
Und jetzt kommt so nach und nach die Forschung dazu, dass wir ganz klar sagen können, das ist nicht eine Meinung. Papier, ne?
Ja.
So, ist Fakt. Wenn der Kiefer sich deformiert, ist vielleicht ein bisschen viel in der Hand. Ist total egal, wie du das so findest.
Ja. Genau, kannst du doof finden, aber ist halt jetzt einfach ein Fakt. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, einen Reitsimulator anzuschaffen irgendwann. Weil da kannst du zum Beispiel auch Menge an Druck, Druckverhältnisse, Schwerpunktsverschiebungen, Seitenlastigkeit etc. pp. Einfach für die Leute sichtbar machen.
Ja,
und dann
mega.
Hast du gar keine Diskussion, wenn jemand sagt, ja, ich habe aber schon 18 S-Dressuren gewonnen. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ich weiß, dass ich gut sitze, und dann sitzen die auf dem Simulator und sehen dann ihre Ergebnisse. Dann brauche ich gar nicht sagen, du sitzt nicht gut, weil, sondern wir gucken uns ganz neutral einfach die Auswertung an. Und dann kommt man da relativ schnell, wenn man ein bisschen selbstreflektiert ist, von selber drauf, dass man sagt, vielleicht bin ich nicht so erfolgreich, weil ich so sitze, sondern trotz, dass ich so sitze. Also nur als ganz grobes Beispiel. Also das ist eben genau die Thematik, weil es wird oft im Pferdebereich sehr viel damit argumentiert mit, ja, aber es klappt doch. Ja, aber es klappt nicht deswegen, sondern es klappt trotz, dass du es so machst. Also es ist eben...
Ich finde jeder sollte so mindestens einen Professor in der Kundschaft haben.
Ja, wirklich.
Ja. Finde ich total gut. Ich habe ja auch meine eigene hier. Und die sagt immer, weißt du, ja, ich finde das super. Ich habe auch immer die Sonntags-Nachmittagsgespräche quasi.
Ja.
Wenn sie kommt, ihr Pferd besuchen, dann habe ich immer Uni-Vorlesung.
Cool.
Ich finde es super. Finde ich richtig gut.
Mega.
Und die sagt immer, weißt du, mit keiner anderen Spezies könnte man das so machen wie mit Pferden. Mhm. Denn nur Pferde laufen unter Stress weiter.
Ja, Wahnsinn.
Ja, schade. Ne? Hm. Ja, aber das ist auch nochmal so ein bisschen auch schade eigentlich. Wäre schön, wenn die irgendwann mal stehen bleiben würden und sagen würden, so, hier ist die Grenze erreicht.
Ja.
Aber bei Pferden funktioniert die Stressverarbeitung eben anders. Und das entkräftet einfach immer wieder dieses Argument von, ja, aber klappt doch. Aber ich habe doch die Medaille im Stall.
Richtig.
Aber es geht doch. Meinst du, mein Pferd, also wenn mein Pferd das blöd fände, würde der das noch doch nicht machen? Doch.
Doch, ja.
Doch, ist ein Fluchttier. Doch.
Das ist genau das Problem, dass man immer sagt, ja, aber, also das Pferd tut doch XY. Ja, richtig, aber das ist genau das Thema. Es tut es halt leider immer noch, trotz der Thematik, die zum Beispiel jetzt irgendwie das Pferd oder den Reiter begleitet. Und das ist eben auch genau das, wo es mir im Sitz immer wieder darum geht, dass man einfach verstehen muss, ich kann mich auch in meinem eigenen Körper gar nicht so frei entscheiden, wie ich mich hinsetze. Weil auch mein Körper mit der Schwerkraft immer, der muss die Schwerkraft handeln. Ich kann mir nicht einfach, und das ist auch was wir im Reiten sehr haben, in jeder Sportart geht es darum, möglichst viel physiologische, effiziente Bewegungen auszuführen. Außer im Reiten. Da haben wir ganz oft, je nach Reitweise, einfach Ideen für einen Sitz. Das macht man so, weil man das in der Reitweise so macht.
Weil man das so macht, ne?
Mhm. Ja, genau. Da muss man sich so und so hinsetzen und da muss man das Becken kippen. Und ja, warum macht man das? Ja, weil man das so tut. Und sich aber gar nicht anzugucken, wie der Körper physiologisch zum Beispiel Stöße absorbiert, um dem Pferd den Rücken frei zu halten. Es gibt gar nicht viele... Also das ist ja lustig, es gibt gar nicht viele Meinungen dazu, wie unser Körper, unser Becken und unsere Wirbelsäule zum Beispiel Stöße absorbieren. Das ist einfach biomechanisch vorgegeben. Da hat sich die Evolution was dabei gedacht. Und wenn wir jetzt eine Anweisung haben, die diese Funktion außer Kraft setzt, ist das eine schlechte Anweisung. Punkt.
Ja.
Und da brauchen wir auch gar nicht rumdiskutieren, wenn du die Stoßdämpfungsfähigkeit deiner Wirbelsäule aufhebst, weil du dich nach hinten setzt. In bestimmten Ideen, ja, dann hat ein Pferd halt leider diese Last zu tragen, weil die Stöße, die du nicht abfedern kannst, die drückst du direkt in den Pferderücken zurück. Das Pferd kann dich eben nicht elastisch bewegen, sondern du sitzt drauf wie ein Sack Kartoffeln. Nee, das stimmt leider nicht, ich will den Sack Kartoffeln nicht beleidigen, weil der würde wenigstens nicht aktiv gegen die Bewegung gehen. Aber es ist eben genauso eine Thematik, dass zum Beispiel das, was sich ein Pferd von unserem Sitz wünscht, ist zum Beispiel auch die Fähigkeit zur Stoßdämpfung. Da reden wir eigentlich gar nicht drüber. Und das ist ein super spannendes Feld. Unser Körper ist extrem gut dazu in der Lage, Stöße zu absorbieren. Muss er ja ständig, wenn wir zum Beispiel laufen, gehen und rennen. Deswegen sitzt unser Gehirn nach oben, damit die Stöße im Optimalfall sich bis nach oben verlieren. Und diese Stoßdämpfungsmechanismen nutzen wir aber beim Reiten oft gar nicht. Wir tun sogar oft genau das Gegenteil und versteifen den Körper durch bestimmte Anweisungen, sodass der gar nicht mehr mit durchfließen kann und das Gelenk halt blockiert werden. Dann brauche ich mich nicht wundern, warum das Pferd sagt, dich will ich eigentlich auf meinem Rücken gar nicht sitzen haben.
Nee, Genau, das finde ich auch total. Aber ich finde es gerade ganz spannend, weißt du, ich bin Experte für Pferde und für Pferdephysiologie und habe mich mit dem menschlichen Thema in meinem Reitlehrer-Dasein beschäftigt, also ja, im Rahmen der begrenzten Sitzschulung oder der Sitzschulung, die wir da machen, aber nicht mit dem Thema Physiologie. Aber das sind ja, die Themen decken sich ja.
Ja, voll.
Ja, also die Themen decken sich ja total und ich erlebe das ja aus der, gerade das, was du, also der Satz über die Reitweise, der hätte gerade von mir kommen können, denn ich sage das immer wieder darüber, dass wir durch den Reitweisenfilter oder durch den Religionsfilter, den wir da haben, total vergessen, auf die Physiologie zu gucken.
Ja.
Und dann stellt man auf einmal fest, also ganz viele Dinge, die wir uns da so vorstellen, die das Pferd so machen sollte, das geht gar nicht.
Das geht gar nicht.
Du. Ja. Mensch, Rücken heben kann er gar nicht. Mensch.
Verdammt nochmal. Jetzt habe ich gesagt, er kann den schön aufwölben, wie so eine Brücke, habe ich immer gedacht. Das geht ja gar nicht in der Realität. Shit. Und das ist auch tatsächlich so, ich habe in meinem alten Büro hatte ich ein Bild hängen, da stand drauf, das ist eine reitweisenfreie Zone hier drin. Reitweise interessiert mich hier gar nicht. Weder meine Reitweise noch die Reitweise meiner Kunden interessiert mich. Es ist völlig irrelevant, weil die Physik interessiert sich auch gar nicht. Und die Physiologie interessiert sich gar nicht für deine Reitweise. Und dein Pferd interessiert sich auch gar nicht für deine Reitweise. Dein Pferd ist deine Reitweise so egal. Das hat nur einfach eine Meinung zu, tut mir das gut oder nicht. Und alles andere ist für das Pferd irrelevant, was du da oben tust. Und in welchem Equipment du das tust, ist dem Pferd auch völlig Latte. Wenn das dem Pferd gut passt und das Pferd sich damit wohlfühlt, völlig wurscht. Aber diese, wie du sagst, also sehr schön tatsächlich, diese Religion, das muss man ja doch manchmal sagen, manche Reitweisen sind ja doch schon wie Religionen. Deswegen ist es immer ganz gut, einfach mit Fakten zu argumentieren, und das dann eben auch wieder der Vorteil vom Simulator, da kann ich es dann eben auch in Zahlen, Daten, Fakten zeigen. Und die Leute können auch einfach ausprobieren tatsächlich und sagen, nimm mal dein Muster, mit dem du gekommen bist, mit deiner festen Absicht, wie du diesen Bewegungsablauf haben möchtest. Und dann verändern wir mal die Idee und dann guckst du mal, was fühlt sich denn für dich im Körper sinnvoller an? Und das ist eben auch so, dass die Leute mit der Zeit dann einfach selber drauf kommen können, wenn man sie so ein bisschen in Richtung schubst und sagt, probier mal hier und teste mal, mach mal eine A-B-Testung quasi und guck mal, was findest du denn cooler, was findet dein Pferd cooler? Und dann kannst du das behalten, was dein Pferd besser findet oder was sich in deinem Körper besser anfühlt.
Ja, das macht es dann auch so schön unemotional. Ich glaube, wir könnten ganz viele Grabenkämpfe total vermeiden, wenn man das mal so ein bisschen auf Daten, Zahlen, Fakten runterbrechen würde.
Aber dann muss man halt Sachen loslassen, die man so gerne hat, weil man ja auch seine Reitweise, ich meist es ja auch selber. Wir hängen ja auch irgendwie in unseren Reitweisen und in unseren Vorstellungen, Ideen und inneren Bildern irgendwie drin und das ist ja auch völlig okay, weil ich finde schon, man braucht irgendwie eine Leitlinie, an die man sich orientiert.
Ja, so ein Nordstern irgendwie, ne? Wo du so ein bisschen hin willst.
Weil sonst bist du vielleicht irgendwie doch ein bisschen lost im Ozean in der Gegend rum und das ist dann nicht so cool. Aber so jetzt einfach dann zu sagen, okay, ich verliere die Richtung nicht aus den Augen, aber vielleicht liegt vor mir ein Stein, um den ich rumlaufen könnte, da muss ich nicht drüber klettern, sondern vielleicht kann ich da einfach mit einer anderen Idee drum rumlaufen. Das gibt ganz, ganz viele Dinge, wie zum Beispiel die Idee, je länger das Bein, desto lockerer ist die Hüfte. Das ist halt auf einem Pferd nicht der Fall, sondern ich brauche auch da eine bestimmte Winkelung im Hüftgelenk, weil ich Außenrotation und Beugung, immer ein bisschen eine Kombi, brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber ich brauche einen bestimmten Winkel im Hüftgelenk und eine bestimmte Faltung im Hüftgelenk, damit es überhaupt arbeiten kann. Wenn das Bein zu gestreckt ist, zum Beispiel im Dressursport haben wir das ganz oft, je länger das Bein, desto besser, dann kann der Körper mit den unteren Extremitäten einfach keine Stöße mehr abfangen. Das Hüftgelenk muss fest sein. Und dann brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, was noch Sinn macht und was keinen Sinn macht, sondern die Physiologie verbietet dir diese Bewegung und dann macht es halt keinen Sinn, dann brauche ich die nicht festhalten. Aber dann kriegst du halt immer wieder, ja, aber wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt den Bügel zwei noch kürzer mache? Ja, sieht gar nicht
oder länger aus, oder in die andere
oder Richtung. Länger, oder in die andere
die
Richtung.
Haben die irgendwie mit den Knien unterm Kinn sitzen.
So, genau. Richtig, genau. Wenn man dann quasi sagen, ja, aber was ist denn, wenn ich mal meine, das ist ja tatsächlich schon auch bei mir im Training immer wieder sehr emotional. Bügellänge ist ein sehr emotionales Thema. Da möchte sich keiner reinpushen lassen.
Nee.
Und deswegen mache ich es zum Beispiel auch ganz einfach, wenn ich jemanden habe, wo ich merke, oh, die hängt sehr an ihrer Bügellänge, dann mache ich in der Reitstunde einfach 8-mal Bügel verstellen, von ganz kurz bis zu ganz lang. Und dann weiß die Person relativ schnell nicht mehr, wie lange war eigentlich mein Bügel. Und dann testen wir uns so ein bisschen langsam ran, wo ist die Funktion am besten, nach der wir gerade suchen. Zum Beispiel im Aussitzen im Trab oder so. Mit welcher Bügellänge geht es am besten? Und dann landen wir am Ende immer bei einer viel funktionaleren Länge. Und man hat sich aber weniger emotional dahin gekämpft. Weil wenn ich jetzt quasi hinkomme und sage, mach mal deinen Bügel zwei länger oder zwei kürzer, ist immer erstmal, oh mein Gott, nee, will ich nicht. Und das ist ja auch völlig okay, weil wir haben ja eine Idee im Kopf. Und wir haben ja die Bügellänge, die wir haben, irgendwie zum Beispiel jetzt mit einem bestimmten Grund. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich soll das anders machen. Das ist ja fürs Gehirn auch ganz klar. Alles, was neu ist, ist erstmal nicht so geschickt. Das Gehirn möchte erstmal in seiner Gewohnheit bleiben. Das ist erstmal gut so, weil das macht uns überhaupt erst möglich, Kapazität für andere Sachen zu haben. Wir wollen über viele Sachen ja nicht mehr so bewusst nachdenken. Das ist ja Sinn und Zweck unter anderem von Automatismen im Körper und im Gehirn, dass wir zum Beispiel über die Bügellänge nicht nachdenken. Jetzt kommt auf einmal jemand und sagt, mach mal die Bügel anders. Ja, ich renne aber seit 5 Jahren mit denen, was soll denn das jetzt? So. Und dass so emotionale Auswüchse ganz normal sind, das muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das hat auch immer ganz viel mit so einem Sicherheitsbedürfnis
Ja, genau.
zu tun. Vielleicht mit einem falsch verstandenen Sicherheitsbedürfnis, aber ich glaube,
Mit Sicherheit, ja.
da wäre ich wieder mit, ne, so bei dir und sagen würde, wenn es funktional wird, wird es automatisch auch sicherer.
Ja, ja, ja.
Meistens.
Genau. Ja.
Aber erstmal wehrt das Gehirn sich natürlich dagegen und sagt, ne.
Genau, weiß ich noch nicht so richtig. Und ja, deswegen sind eben auch so Sachen wichtig, dass man Bewegungserfahrungen macht, dass man dann nicht sagt, wir machen jetzt die Bügel kürzer oder die Zügel länger oder ne, egal was, sondern irgendwie eine Veränderung oder einfach sagen, das ist jetzt so, weil ich sage das, das bringt dem Gehirn vom anderen gar nichts. Sondern muss man sagen, okay, wir probieren verschiedene Bewegungsideen aus und dann gucken wir einfach, was ist am funktionalsten, dass man da eben unemotionaler rankommt. Und das ist eben was, was uns in der Sitzschulung heute eigentlich komplett abhanden gekommen ist, dass man sich bewegen darf.
Ja.
Weil, also die Hand muss da stehen, der Schenkel muss dorthin, das Becken hat in der Position zu bleiben, der Oberkörper muss so ausgerichtet sein und so sitzt du jetzt gut. Aber wir sitzen ja auf einem Pferd, das sich die ganze Zeit bewegt. Sprich, jedes unserer über 200 Gelenke im Körper ist eigentlich immer in Bewegung auf dem Pferd. Und deswegen müssen wir eigentlich viel mehr verstehen, wie Bewegung funktioniert und wie sich ein Bein am Pferd bewegt und nicht wie ein Bein am Pferd liegt, zum Beispiel.
Schönes Bild, mag ich gerne. Wie definierst du Kommunikation im Sitz? Dein Firmenname ist ja nun reitendes
Ja,
Kommunikation. Der
sehr sperrig. Ich wollte das eigentlich
Sperr.
mal, ich wollte das eigentlich irgendwann mal umnennen, aber dann ist mir das irgendwie so, also dann wurde der Account irgendwie ein bisschen größer, dann ist mir das so auf die Füße gefallen. Und nachdem wir dann mit dem Verlag beschlossen haben, wir nennen jetzt das Buch auch noch so, komme ich da jetzt wahrscheinlich nie wieder raus. Aber
Nee, was wäre dein Wunschname, wenn du
ich weiß
jetzt
es ehrlich gesagt nicht. Ich
nochmal
hatte
neu?
ganz lange drüber nachgedacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil sich auch der Arbeitsschwerpunkt in den letzten Jahren eben nochmal so ein bisschen verschoben hat. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Wenn ich was Schlaues habe, sag ich nochmal Bescheid. Aber irgendwie
Ja,
habe ich halt
bitte.
immer gedacht, es ist ja kein Firmenname, es ist ja eigentlich eher ein Motto, sag ich mal. So, aber es ist halt irgendwie mal passiert. Egal. Auf jeden Fall, genau. Kommunikation ist schon auch so ein Ding. Ja, also Kommunikation ist vor allem immer, es sind immer mehrere Wege. Es sind immer mal mindestens zwei Wege. Das heißt, beim Reiten haben wir oft den Fokus, dass wir den, ich sag mal, Ton angeben und das Pferd quasi folgt. Aber Kommunikation ist eben immer im Optimalfall ein Zwei-Wege-Modell und keine Einbahnstraße. Deswegen ist es halt so, für mich ist ein wichtiger Punkt, wann fängt denn Kommunikation an? Also gerade auf dem Pferd und neben dem Pferd. Ich glaube, viele sind sich auch bewusst, neben dem Pferd, wann es anfängt, ganz vielen ist schon bewusst, dass sie wissen, wenn sie schon in den Stall reinkommen, dass eigentlich da die Kommunikation anfangen sollte, dass ich nicht einfach ganz unbewusst irgendwie sage, ja, ich ziehe mal das Halfter drüber und ziehe den jetzt mit zum Putzplatz und ich strenge mich erst an, wenn ich drauf sitze, sondern das geht eben schon viel früher. Aber wichtig ist halt auch, dass das Pferd sich während der Arbeit mitteilen darf, also neben oder unter mir. Und wenn das Pferd auch sagt, kann ich nicht oder will ich nicht, dann muss ich mir was überlegen. Also das ist tatsächlich ein großer Teil von Kommunikation, ist auch ein Nein auszuhalten, finde ich. Weil das fehlt uns oft so ein bisschen beim Reiten, dass der Sitz auch nur Vorschläge macht, auf die das Pferd eingeht. Viele von mir, und das ist sehr spannend, viele kommen zu mir, zum Beispiel zur Sitzschulung, und sagen, mein Pferd geht kein Schulter herein, aber ich gebe die Hilfen ganz korrekt. Okay, wenn du die Hilfen korrekt gibst, dem Pferd geht kein Schulter herein, dann peilt dein Pferd wahrscheinlich nicht, was du von ihm willst. Dann sind die Hilfen halt nicht korrekt. Entweder weil sie tatsächlich einfach mechanisch falsch ausgeführt sind, technisch, oder weil du deinem Pferd gar nicht beigebracht hast, was deine Hilfen bedeuten. Dass wir also auch unsere Pferde ja auf Hilfen schulen müssen, dass das Pferd überhaupt auf diesen Kommunikationsversuch antworten kann adäquat. Das ist tatsächlich vielleicht der größte Teil, dass ich, wenn ich eine Hilfe gebe, erstmal nachfrage, ist mein Pferd sich überhaupt sicher, was ich da will? Und das haben wir, glaube ich, ein bisschen verlernt, weil es gibt die richtigen Hilfen, es gibt diese und diese Hilfen. Im akademischen Bereich legen wir da ja tatsächlich grundsätzlich einen sehr großen Wert drauf. Aber diese Pädagogik hinter der Schulung von Hilfen ist, ich sag mal, Land auf, Land ab, relativ dünn. Weil da wird dann gesagt, ja, aber das ist doch fürs Pferd logisch, wenn ich den inneren Schenkel daran drücke, dass es zur Seite gehen soll. Nee, es ist gar nichts, ist logisch. Für das Pferd ist erstmal gar nicht, du sitzt da drauf, nicht mal, das ist logisch. Und dann muss man sich eben überlegen, okay, wann beginnt überhaupt eine Einwirkung? Und vielleicht auch zum Thema Kommunikation noch, wann habe ich denn eine möglichst widerspruchsfreie Einwirkung? Das ist was, was mich extrem beschäftigt seit so 2 Jahren. Wie kann ich meine Hilfengebung so systematisieren, dass ich möglichst wenig Widersprüche kommuniziere ans Pferd? Dass im Optimalfall jede Hilfe das erzählt, was ich möchte.
Ja, und also gerade im Bereich Bodenarbeit, beim Sitz natürlich auch, aber gerade im Bereich Bodenarbeit ist es dann manchmal so, dass wir es dem Pferd unmöglich machen, der Hilfe zu folgen.
Ja,
Weil ich
ja.
so, weil ich im Weg stehe und weil das Pferd dann irgendwie entscheiden muss, folge ich jetzt dem Stöckchen und weiche da dem Druck aus? Oder gehe ich gegen meinen eigenen sozialen Instinkt
Und
und renne die
gegen
Alte
meinen
über den
Menschen.
Haufen?
Ja, richtig.
Ja,
Ja,
genau.
richtig.
So, und würde er das in der Herde machen, würde er so den Arsch voll kriegen. Was,
Ja.
also das geht einfach so gar nicht zusammen.
Ja. Und
Und
dann
dann
bringen wir
beschwert
die
der
ja auch
Mensch, der
immer.
sieht da dran.
Richtig. Und dann beschweren wir uns immer, dass das Pferd sich irgendwie so
Damit
rümpelig
kein Schulter
verhält.
hat. Ja,
Genau,
genau.
wo man sich dann irgendwie denkt, ja,
Dränge ihn.
genau, was zur Hölle soll es denn auch tun? Also es ist ja irgendwie, ne? Also du lässt ihm ja gar keine Wahl. Und beim Reiten haben wir das halt auch ganz oft. Ich meine, so das ganz populäre Beispiel irgendwie, der Schenkel sagt, geh vorwärts und der Zügel versucht, das Pferd irgendwie in Form zu halten und sagt, brems mal. Aber auch so Kleinigkeiten wie, folgt das Pferd beim Gewicht oder schiebe ich es von meinem Gewicht weg? Auch das sind zum Beispiel Sachen, das muss man sich einfach überlegen. Was tut zum Beispiel mein Oberschenkel, während mein Unterschenkel eine ganz andere Information gibt? Das sind alles so Sachen, ich muss mir eben in jedem Körperteil überlegen, welche Info, also ist die Info zuträglich für mein Ziel, die mein Sitz in dem Moment gibt? Ist sie neutral oder ist sie vielleicht sogar negativ? Also mein Lieblingsding ist immer noch ganz, ganz häufig, zum Beispiel ganz normales Wendung reiten. Habe ich letztens wieder eine Stunde beobachten dürfen von einer Kollegin, die ganz klare Anweisungen gegeben hat, innerer Schenkel vor zur Gurtlage, ganz weit vor, damit das Pferd sich hinter der Schulter biegt, äußerer Schenkel
Ach
zurück.
so,
Ja.
schon wieder was gelernt, ja.
Ja, wieder was gelernt. Äußerer Schenkel zurück. Dann dachte ich mir schon, okay, würde ich mich auf meine Pferde so draufsetzen, würden die wahrscheinlich ein Travers gehen, aber ist okay. Innere Hüfte vorschieben, damit das Pferd die innere Hüfte vorne behält, permanent. So, jetzt saß sie aber halt, wie ich sitzen würde, wenn ich in einem Travers sitze. Und jetzt sollte die Wendung reiten und das Pony hatte eigentlich gar keinen Plan. Es konnte jetzt halt keine Wendung. Und dann hat sie natürlich den inneren Zügel gebraucht. Wenn man es jetzt mal runterbricht, dann sagt quasi alles ab Bauchnabel unten dem Pferd, geh raus. Geh in dem Fall quasi nicht nach innen, sondern geh raus. Und nur der Oberkörper und der Zügel sagt, geh rein. Jetzt kann sich das Pferd entscheiden, gegen welche von den 30 Hilfen es denn jetzt gegengehen muss oder gegen welches Dutzend von Hilfen. Und am Ende ist es halt so, dass das Pferd auch das ist auch tatsächlich was mir immer bewusster wird. Pferde können diese Informationen alle gar nicht gleichzeitig verarbeiten, die wir versuchen da zu verpulvern. Die müssen erstmal, also es reicht erstmal völlig, wenn ich eine Information gebe und zum Absichern noch andere Informationen, sag mal, beigeben kann. Aber ein Pferd braucht erstmal einen Reiz, den es kognitiv auch verarbeiten kann. Diese Idee ich mag das immer nicht so gerne, dieses Konzert der Hilfen, dass man ganz viele Dinge gleichzeitig tut, das finde ich ehrlich gesagt ein ganz furchtbares Bild. Weil es heißt ja, das Konzert der Hilfen, ein
Das
Konzert
finde ich jetzt, danke, danke,
wird
das war
von
schön.
mehreren Leuten gespielt. Aber du bist nur eine Person. Das ist wie wenn du versuchst, gleichzeitig Cello, Klarinette, Querflöte, Oboe und Trompete zu spielen. Das würde ja niemand machen. Jemand, der sehr fit ist, der kann schnell zwischen den Instrumenten wechseln. Aber ein Konzert ist das nicht. Es ist nicht, ich mache alles gleichzeitig und dann suche ich mir vielleicht raus, was meinem Pferd am besten passt, sondern ich muss mir situativ überlegen, mit welcher Hilfe ich das Pferd jetzt konfrontiere oder mit welcher Information, damit das Pferd diese Information auch sauber verarbeiten kann. Und dazu gehört halt, dass ich nicht alles gleichzeitig mache.
Ja, witzig. Bei mir macht das Bild Konzerte helfen ganz, also ich habe ein ganz anderes Bild
Ah,
zu
krass.
dem Ausdruck. Ja, also für mich bedeutet das, dass die Hilfen quasi in einer Melodie spielen, ne, und keine Dissonanzen
Ah. Okay,
auslösen.
ja. Okay, dann ist
Ja.
wieder sehr schön tatsächlich. Ja, cool.
Ja,
Okay.
aber das ist so spannend, was verschiedene Worte dann einfach auch in
Ja.
den verschiedenen Köpfen für Bilder machen. Und da sind wir mittendrin im Thema Neurophysiologie
Sehr
und
gut.
geschickt
Was für
überleitet.
eine Überleitung.
Meine Herren, ich habe es heute Morgen gesagt. und das ist das Thema, über das ich total gerne mit dir. Ich merke, wir könnten eigentlich eine ganze Serie Podcasts hier aufnehmen. Wir haben viel, über das wir sprechen
Yes.
möchten.
Ja.
Ich wollte heute Morgen mit dir über das Thema Neurophysiologie sprechen und da ein bisschen tiefer einsteigen und auch da so ein bisschen einsteigen, warum wir eigentlich gar nicht diese ganzen setz dich mal gerade hin Hilfen brauchen und was wir da auch Neues aus der Neuroimagination mitnehmen können, auch aus der Wissenschaft mitnehmen können. Das ist ein mega spannendes Thema.
Ja.
Ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen vor dem Podcast. Du beschäftigst dich da schon viel, viel länger mit. Und deswegen würde ich da unglaublich gerne ein bisschen in deinem Gehirn wühlen. Erzähl mir doch mal erstmal und unseren Hörern vor allem erstmal, was ist denn überhaupt Neuroimagination?
Ja, also tatsächlich Neuroimagination ist der Kurzbegriff für neurokognitive Imagination. Das bedeutet, unser Gehirn ist neuroplastisch. Neuroplastizität bedeutet, dass unser Gehirn, also ganz vereinfacht gesagt, dass unser Gehirn quasi immer in der Lage ist, neue Verbindungen zu knüpfen, und zwar bis wir tot sind quasi. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, neue Verknüpfungen und neue Verbindungen zu erzeugen und in dem Fall zum Beispiel vielleicht auch alte einfach zu überschreiben oder zu verändern. Und das ist tatsächlich was Wichtiges. Veränderung ist immer möglich. Und das ist tatsächlich was, was man uns vielleicht öfters sagen sollte, weil wir im Bereich Bewegung tatsächlich sehr häufig einfach ganz starre Vorgaben haben. Gerade im Reitersitz, wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, sitz mal gerade. Und Ziel von guter Neuroimagination ist, Bewegungen zu spezifizieren. Das bedeutet, jemandem eine ganz genaue Idee für eine bestimmte Bewegung zu geben, um die effizienter auszuführen. Mal ganz platt erklärt. Das bedeutet, wir haben sehr häufig extrem ungenaue Anweisungen, wie zum Beispiel setz dich gerade. Da verbindet ja jeder was anderes damit. Interessant ist aber, dass da fast niemand was Positives damit, also ein positives Körpergefühl damit verbindet, sondern die meisten werden sofort, wenn ich jetzt sage, setz dich gerade hin, werden die das wahrscheinlich mit Anstrengung verbinden oder mit einem Gefühl von, ah ja, jetzt muss ich mich halt so ein bisschen mehr und, ne, also da ist schon die Frage, welches Bild geht los im Kopf, wenn ich mich mit Bewegung beschäftige. Und diese Bewegung entsteht eben immer zuerst im Gehirn. Ganz viele gehen davon aus, dass einfach Muskulaturbewegung steuert. Das stimmt aber natürlich nicht. Sondern unser Gehirn steuert eine Bewegung. Das Kleinhirn schaut dann mal, macht die Bewegung grundsätzlich Sinn? Dann macht es eine kleine Vorhersage. Und dann laufen während Bewegungen auch immer direkte Korrekturen ab. Also es ist quasi ein ständiges Ping-Pong-Spiel zwischen den Rezeptoren, zum Beispiel in der Muskulatur, zwischen unserer sogenannten Propriozeption, also Körperwahrnehmung. Ich würde das jetzt auch immer Körperwahrnehmung nennen. Die Propriozeption ist einfach, sind verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Rezeptoren im Körper an verschiedenen Stellen, die dem Gehirn Rückmeldung geben, wo sich der Körper im Raum befindet. So kann man es im Prinzip ganz simpel vielleicht sagen. Die Rezeptoren sind immer aktiv, die fallen uns natürlich nicht auf, aber wenn man zum Beispiel mal die Augen schließt und den Arm hebt, dann hebt man den Arm und man weiß ja, dass man den Arm gehoben hat, obwohl man es nicht sieht. Dafür sorgen die Rezeptoren im Körper quasi. Die geben dem Gehirn Rückmeldung, zum Beispiel über Spannungszustände. Und dadurch weiß ich, wenn ich jetzt den Arm heben würde, dass ich den Arm gehoben habe, obwohl ich es quasi optisch nicht verifizieren kann. Aber mein Körpergefühl, also die Rezeptoren sagen, ich habe das getan. Und das läuft im Prinzip immer in einem Ping-Pong-Spiel und das Gehirn korrigiert immer Bewertung und evaluiert dann immer, war die Bewegung erfolgreich oder nicht. Und eins unserer Hauptprobleme ist, dass wir oft gar keine Zielvorstellung haben und deswegen auch gar nicht wissen, war die Bewegung jetzt erfolgreich oder nicht. Weil wir sehr häufig überhaupt keine Idee haben, wie wir uns eigentlich bewegen möchten. Mein Lieblingsklassiker, schwing mal in der Hüfte mit. Okay, und jetzt hat jeder, wenn wir 1000 Zuhörer haben, hat jeder von den 1000 irgendeine andere Bewegung im Kopf. Aber was tatsächlich physiologisch abläuft, an welcher Stelle zum Beispiel die Hüftgelenke überhaupt sitzen, hat schon einen enormen Einfluss. Ich mache auf meinen Kursen immer sehr gerne einen ganz kleinen Test. Alle müssen auf ihre Hüftgelenke zeigen. Da liegen ungefähr 90% daneben. Die zeigen dann eine andere Stelle.
Das klappt ja dann, schon beim Pferd nicht.
Ja. So, richtig. Da geht es ja schon los. Und bei ihrem eigenen Körper halt auch nicht. Und dann ist es sehr interessant, weil wenn wir uns dann, wenn ich dann erkläre und wir zeigen, wo die Hüftgelenke wirklich liegen und dann einmal kurz erklären, wie die organisiert sind, wo die liegen, dann legen wir die Finger auf die Hüftgelenke und laufen zum Beispiel durch den Raum und können dann spüren, wie die Beine aus den Hüftgelenken nach vorne schwingen zum Beispiel. Imaginiere ich jetzt aber, dass meine Hüftgelenke außen liegen. Die meisten zeigen außen auf die Hüfte, aber die liegen vorne in der Leistenfalte eigentlich drin. Jetzt lege ich aber die Hände außen auf die Hüfte und stelle mir vor, da liegen meine Hüftgelenke. Verändert sich sofort dein Laufverhalten extrem, weil dein Gehirn versucht, diese Bewegung so auszuführen. Weil du steuerst ja die Bewegung mit deiner Vorstellung und sagst dann, ja, meine Hüftgelenke liegen hier außen, deswegen muss ich ja hier außen schwingen. Das ist super unphysiologisch, aber da interessiert sich dein Gehirn erstmal gar nicht dafür. Und das ist eins unserer Hauptprobleme, dass wir immer denken, ja, ich muss ja nur locker lassen. Nee, dein Gehirn bastelt sich selber ein Bewegungsprogramm. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist aber ein völlig anderes Thema.
Ja, total spannend. Und da kommen wir auch wieder rein in dieses Thema, was wir vorhin schon mal kurz, ach, da haben wir vergessen, die Aufnahmen zu drücken, wo wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben, dass Bewegung erst im Gehirn entsteht und dann sich fortsetzt ganz in den Körper.
Und das ist genau die Thematik, dass wir wirklich eine genaue Vorstellung brauchen, wie eine Bewegung abläuft und auch aus physiologischer Sicht zumindest grob, wo die Bewegung abläuft. Weil sonst habe ich keine Chance, diese Bewegung dem Gehirn effizient zu erklären. Sonst werde ich immer das Gefühl haben, Mitschwingen ist immer irgend so ein komisches, konfuses, ja, die ganze Hüfte bewegt sich irgendwie mit und irgendwie so. Aber es ist immer ein ganz unspezifisches Thema. Deswegen ist es immer ganz schwierig, wenn man Reiter fragt, ja, wie bewegt sich denn die Hüfte, wenn sie mitschwingt? Und da kursieren dann zum Beispiel auch ganz viele, ich sag mal vorsichtig, nicht ganz so sinnvolle Bilder. Zum Beispiel wird ganz häufig unterrichtet, dass das Becken sich auf dem Pferd bewegt wie eine liegende Acht. Das tut es nicht. Und zwar nicht mal ein bisschen. Und wenn wir das jetzt aber so unterrichten, dann versucht unser Gehirn, diese liegende Acht zu produzieren. Ich kann das auch auf dem Pferd machen. Mein Becken kann sich bewegen wie die liegende Acht, kein Problem. Matcht halt dann 0, gar nicht mit der Pferdebewegung. Aber wichtig, meinem Gehirn ist das erstmal egal. Ich merke dann vielleicht, wenn ich ein gutes Körpergefühl habe, eine Dissonanz. Aber mein Gehirn sagt, ich habe jetzt einen Bewegungsplan und den ziehe ich eiskalt durch. Und das ist eben genau die Thematik. Ich kann nicht einfach sagen, sitz mal locker und dann wirst du die Bewegung schon finden. Nein, ein Gehirn führt immer nur Bewegungen aus, egal ob aktiv oder passiv, mit einem Bewegungsplan. Und entweder der Plan ist aus Zufall voll gut oder eben nicht. Aber es ist dann eben am Ende immer nur Zufall. Und deswegen müssen wir uns wirklich mehr Gedanken machen, um wie funktioniert eigentlich Bewegung.
Die liegende Acht, das habe ich auch gehört. Ich konnte hinterher keinen Zirkel mehr reiten. Hat nicht so gut geklappt mit der liegenden Acht und mir.
Ja, sehr gut. Ja, mit mir auch nicht tatsächlich, aber ich habe ein Jahr lang gedacht, es müsste so sein und habe dann die liegende Acht auf dem Stuhl geübt und habe dann irgendwie gedacht, komisch, mein Pferd. Ja, mein Pferd geht nur noch Pass, also die sind dann nicht mehr getötet, meine Easy damals. Und dann dachte ich irgendwie, vielleicht ist das ja doch nicht so richtig. Aber das Interessante ist halt tatsächlich, man braucht erstmal die Erkenntnis, dass es eben nicht richtig ist. Und braucht dann und muss dann aber direkt ja nach einem anderen Bewegungsplan gucken. Wenn man zum Beispiel in Bewegungsmustern gefangen ist, wie zum Beispiel Schieben, haben ja viele Reiter irgendwie, wenn es Pony ein bisschen gemütlich ist, dass man mal zum Schieben neigt. Und das ist auch was, was irgendwie total menschlich ist und ganz normal ist. Und ich kann niemandem sagen, hör auf zu schieben. Weil dem Pferd, dem Menschen fehlt die Alternative. Ich brauche einen alternativen Bewegungsplan. Ich kann nicht einfach sagen, hör auf, weil ich sitze ja auf einem Pferd, das sich bewegt. Das Becken bewegt sich immer weiter. Es bringt nichts, jemandem zu sagen, hör auf zu schieben. Ich kann dann nur mit der Person erarbeiten, wie sich das Becken eigentlich bewegt. Also wenn ich zum Beispiel jemanden in der Praxis habe, der das tut, dann nehme ich das Pferd und führe das und die Leute nehmen ihre Hände unter die Sitzbeinhöcker zum Beispiel und müssen die erstmal fühlen und werden dann quasi durchgeleitet. Die erste und einfachste Variante ist immer erstmal spüren, wann wird der zum Beispiel innere Sitzbeinhöcker angehoben und abgesenkt, wo bewegt er sich nach vorne und zurück. Und das machen wir auf beiden Seiten und da hat man erstmal eine kleine Links-Rechts-Bewegung im Becken und dann wird man schon merken, okay, und jetzt geh nochmal in dein altes Muster. Und auf einmal sagt das Gehirn, oh, jetzt habe ich aber eine Dissonanz, weil jetzt gehe ich ja gleichzeitig vor und zurück. Aber die Bewegung existiert ja im Pferd gar nicht. Und dann fängt das Gehirn erst an zu sagen, ah, dann haben wir ein alternatives Verhalten, nach dem ich suchen kann. Wir suchen nochmal diese Links-Rechts-Bewegung. Aber ich muss die erstmal als Alternative haben.
Ja. Muss ich erstmal, der Bauplan muss erstmal überhaupt genau da sein. Ja. Und dazu haben wir auch ein spannendes Paper gefunden, wenn wir uns die Wirksamkeit auch angucken von
Neuroimmigration. Ich habe es auch lange geübt tatsächlich, konnte ich ganz lange auch gar nicht. Neurokognitive Imagination musste ich richtig üben. Deswegen.
Neurokognitive Imagination. Ja, ich werde noch ein bisschen üben.
Genau. Ja, ich bin da knasch. Ja. Da habe ich eine Weile gebraucht für.
Ja, das finde ich sehr sympathisch, danke. Das spannendste Paper, was ich gesehen habe, ist, da wurden Menschen untersucht oder in zwei Versuchsgruppen untersucht, die sich quasi nur vorgestellt haben, tatsächlich mit gewissen Muskelgruppen zu arbeiten.
Ja.
Und am Ende des Tages hat sich da tatsächlich mehr Kraft aufgebaut. Und zwar viel mehr als bei denen, die tatsächlich mit physiologischen Übungen gearbeitet haben. Ja. Das fand ich jetzt irgendwie eine krasse Nummer.
Ja, es ist super spannend, weil man muss verstehen, fürs Gehirn macht es keinen Unterschied, ob du dir eine Bewegung vorstellst oder tatsächlich machst. Mhm. Das ist fürs Gehirn tatsächlich irrelevant. Wenn du aber, und das ist das Interessante, quasi mit einem gewissen Fokus dir eine Bewegung vorstellst, kriegst du sofort Informationen in die übers Nervensystem in die Muskulatur. Also es liest sich tatsächlich, gibt es auch Untersuchungen, dass 10-15% Muskelreiz im Muskel ankommen für den Muskel, für eine bestimmte Bewegung, nur bei Vorstellung. Dass also schon bevor die Bewegung quasi stattfindet, schon bei Vorstellung der Bewegung, bekommen wir schon eine Aktivierung der Muskulatur, wie gesagt, so 10-15%. Wenn das Gehirn nur denkt, ich möchte die Bewegung ausführen. Zum Beispiel, wenn der Arm ganz locker runterhängt und ich mir vorstelle, dass ich den Arm 90 Grad vor mich heben möchte, dann fängt das Gehirn schon an zu sagen, okay, die werden alle schon mal angesprochen und angetickert. Und so lernt das Gehirn tatsächlich sehr leicht, bestimmte Muskelgruppen anzusprechen. Je spezifischer die Idee der Bewegung ist, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch relativ klar angeleitet, den Arm 90 Grad vor den Körper zu haben. Dann ist es relativ leicht, das ist zum Beispiel auch sehr spannend, dass wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt und die Podcast-Folge gehört habt, weil es dauert jetzt im Podcast ein bisschen zu lang, aber ihr lasst zum Beispiel den Arm einfach mal hängen und stellt euch das 10-mal hintereinander vor, wichtig, in Echtzeit, wie ihr den Arm hebt. Ihr könnt es einmal zum Abklären ganz normal heben, einmal den Arm 90 Grad nach vorne, dann lasst ihr den hängen und stellt euch 8-10-mal vor, ihr hebt den Arm und seht den quasi vor eurem geistigen Auge, wie er sich hebt und wieder absenkt. Der ganze Arm wird nach 5-6 Wiederholungen anfangen, richtig zu kribbeln, weil das Gehirn sagt, jetzt wollen wir die Bewegung auch wirklich ausführen. Weil das ganze Nervensystem quasi schon so voraktiviert ist, dass es sagt, aber jetzt wollen wir das machen. Und das ist ein schöner Part an der ganzen Geschichte, dass man sehr viel Bewegungen üben kann, ohne die aktiv auszuführen. Deswegen funktioniert zum Beispiel auch, also ich mache relativ viel Sitzschulung auch irgendwie übers Internet quasi, also online. Wir arbeiten ja auch beide recht viel online.
Ja, ja.
Da lässt sich super viel transportieren, weil du den Leuten halt eine Bewegungsidee mitgeben kannst. Und dann kann sich eben diese Idee einfach ein bisschen, ich sag mal, formieren. Und das ist das Schöne, dass das Gehirn eben grundsätzlich in seinen Strukturen gar nicht unterscheidet, ob die Bewegung ausgeführt wird oder nicht. In der Planung und in der Korrektur der Bewegung wird da nicht unterschieden. Es gibt nochmal einen anderen Bereich im Gehirn, der dann tatsächlich die physiologische Aktivität mit berechnet. Aber Bewegung selber interessiert sich das Gehirn tatsächlich gar nicht dafür, ob die gemacht wird oder ob die vorgestellt ist.
Ja, mega spannend, finde ich. Mega spannend. Du hast mir vorhin noch was erzählt und ich werde da jetzt nochmal so hin zurückleiten, weil auch das haben wir leider noch nicht aufgenommen.
Richtig,
genau, da hast du über die Haltungsnetzwerke gesprochen.
Ganz genau. Das
ist gerne nochmal aufgreifen.
Sehr spannend, das kann man auch gerne mal googeln. Die sogenannten Aktionslinien, die nutzen wir in der Franklin-Methode. Die sind aber ursprünglich von Lulu Swaygart. Das war eine der Pionierinnen der Imaginationsarbeit. Und die hat für eine bessere Haltung den Körper beobachtet und 9 sogenannte Aktionslinien rausgefunden, an denen man sich orientieren kann. Eine Aktionslinie ist eine Linie an bestimmten Körperteilen entlang. Zum Beispiel gibt es eine Körperachse, die sogenannte zentrale Achse. Das ist quasi eine im Körper mittig liegende senkrechte Linie vom Scheitel durch den Brustkorb durchs Becken. Und gibt es noch 8 weitere Linien und den Verlauf dieser Linien, wie zum Beispiel, es gibt eine Linie hinten am Becken. Wir haben in unserer westlichen Haltungsthematik oft das Thema, dass wir mit einem nach vorne gekippten Becken und einem Hohlkreuz zu tun haben. Zum Beispiel sehr, sehr häufig, dass der vordere Beckenrand zu weit nach vorne unten kippt und wir so eben in eine unphysiologische Haltung gezogen werden. Und da gibt es zum Beispiel verschiedene Kraftlinien, so kann man es vielleicht auch nennen, die zum Beispiel die Beckenrückseite breiter werden lassen und weiter werden lassen und dafür die Beckenvorderseite schmaler werden lassen. Dann könnt ihr auf jeden Fall mal euch online informieren. Da gibt es auch mehrere Videos dazu, ganz spannend. Und alleine mit der Vorstellung, da gab es eben eine Studie, die ist aber schon tatsächlich recht alt, aber deswegen nicht weniger aktuell, wurden dann eine Gruppe mit die wurden geteilt. Eine Gruppe hat mit diesen sogenannten Aktionslinien gearbeitet in der konstruktiven Ruhe. Die konstruktive Ruhe ist eine Liegeposition mit angestellten Beinen. Da werden die Beine auch zusammengebunden, damit die nicht auseinanderklappen, wenn wir die angestellt haben im Liegen, damit wir gar keine Muskelkraft brauchen, um diese Haltung beizubehalten. Und dann wurde denen im Prinzip, die wurden beauftragt, jeden Tag mit diesen Aktionslinien zu arbeiten. Und in der zweiten Gruppe wurden die Haltungsvariationen versucht, durch Sportübungen zu korrigieren. Die haben ein Sportprogramm bekommen und keine Imagination. Und es war sehr interessant, weil sich nach, ich glaube, es waren 8 Wochen, nach 8 Wochen Üben, die Haltung der Gruppe, die nur über Imagination mit den Aktionslinien gearbeitet hat, signifikant verbessert hat, und zwar extrem. Und die mit der Sportvariante hat sich tatsächlich gar nicht so stark verbessert, weil die nicht so spezifisch gearbeitet haben. Und das ist sehr interessant. Ja, das ist sehr interessant. Ich arbeite tatsächlich zum Beispiel mit diesen Aktionslinien auch selber. Da könnte ich eigentlich auch mal was Kleines basteln. Wird vielleicht nächstes Jahr kommen. Weil das sehr unkompliziert ist. Und das Schöne an Imagination ist halt, ich kann das immer tun. Ich habe ja mein Gehirn im Optimalfall immer dabei. Deswegen kann ich zum Beispiel auch diese Aktionslinien, die nutze ich auch sehr oft auf dem Pferd. Funktioniert auch sehr gut.
Ja, total spannend. Also ich finde vor allem großartig, wir sehen ja jetzt gerade auch auf Instagram und so viele Reiterfitnessprogramme. Und jetzt versteh mich nicht falsch, ich bin total für Reiterfitness. Denn wenn ich nicht irgendwie die Treppe runterlaufen kann, dann ist mein Durchhaltevermögen, mein Durchhaltevermögen irgendwie auf dem Pferd natürlich auch begrenzt, aber das alleine reicht halt nicht.
Ja, also da darf ich tatsächlich auch kurz sagen, ich bin auch, also nichts gegen Reiterfitnessprogramme, die gerade wie Pilze aus dem Boden schießen. Aber mein Problem mit diesem Fitnessprogramm ist, dass die ehrlicherweise die Sitzprobleme immer auf muskuläre Disbalancen oder Schwächen zurückführen. Und das ist, und das muss ich jetzt tatsächlich sagen, in 95% der Fälle nicht der Fall. Natürlich müssen wir körperlich fit sein. Aber in 95% der Probleme sind Sitzprobleme, keine muskulären Probleme. Wenn, dann ist es eine Kraftausdauersache. Dann musst du einfach mehr Sport machen, dann kannst du auch joggen gehen. Im Gegenteil, wenn du eine schlechte Idee von Bewegung hast, zum Beispiel einen Liegeschiebesitz, und dann machst du Reiterfitnessprogramme, dann kannst du noch viel besser
dann machst du halt noch viel besser schieben. Genau.
Genau. Ja. Und dann bist du nämlich noch viel erfolgreicher in deinem schlechten Sitz und machst deinem Pferd noch schwerer. Und deswegen muss ich tatsächlich sagen, grundsätzlich sollten die meisten Reiter viel mehr Sport machen. Also das ist tatsächlich was, da muss ich sagen, dafür, ja, dafür feiere ich diese Sportprogramme sehr, sehr, sehr. Aber für einen besseren, in dem Fall für das Pferd, also besser ist immer für mich, aus meiner Perspektive, für das Pferd leichter, effizienter. Bringen diese
bessere Kommunikation.
Genau, ich möchte, dass das Pferd mich besser versteht und mir auch besser Rückmeldung geben kann, wenn mein Pferd vielleicht auch sagt, finde ich gerade nicht so cool, dass ich auch empfänglicher bin für sowas und nicht einfach mit meinem brettharten Sitz da drauf baller und sage, jetzt hast du aber gefälligst mal zu performen und das Pferd würde mir aber über seinen Rücken eigentlich schon lang kommunizieren, du, ich kann das gar nicht so. Aber ich kann eben auch nichts wahrnehmen, wenn mein Körper nicht durchlässig ist. Und deswegen ist eins von den Punkten, an denen wir eben arbeiten müssen, Durchlässigkeit. Und da sind halt diese Reiterfitnessprogramme ehrlich gesagt oft nicht sehr hilfreich.
Nee, du trainierst halt die Kompensation, ne? Das ist genau, genau das gleiche Problem, was wir im Pferd haben. Wir haben im Pferd in einer kompensatorischen Haltung, dann trainieren wir die Kompensation im schlimmsten Fall, bis wir diese Kompensation aufgelöst haben.
Genau. Und das ist eben was, das tun wir super oft im Reiten, dass wir halt gar nicht, also auch diese sehr vereinfachte Idee von wegen, mir fallen die Schultern nach vorne beim Reiten, die ja dann sind deine Brustmuskeln halt verkürzt. Also das ist zum Beispiel auch was, Stand der Wissenschaft ist...
Wäre schön, wenn es so einfach wäre, ja.
Genau, also man weiß eben, dass zum Beispiel Muskulatur strukturell eigentlich außer durch Traumata fast nicht verkürzen kann. Die kann verkümmern. Aber dass die sich strukturell verkürzt, ist quasi unmöglich.
Das ist eher unwahrscheinlich, ja.
Genau, und das ist eben dann auch was, wo man dann, also natürlich, wenn man dann dehnt und tralala, dann sagen alle, ja, aber wenn ich das dehne, funktioniert es ja besser. Ja, weil du auf einmal die Muskelgruppe mal benutzt. Also so, also das ist eben auch was. Wir haben auch noch sehr viele Ideen irgendwie von verkürzten Strukturen und die uns irgendwie einengen. Und auch die produzieren eben wieder so ein negatives Bild in unserem Körper. Mhm. Weil ich immer wieder Reiter habe, die sagen, ja, ich habe ganz verkürzte Hüftbeuger. Kannst du gerade stehen? Kannst du dich mal hinstellen? Ah, guck
kannst
mal.
Kannst du laufen?
Genau. Ja, kannst du laufen. Kannst dich hinlegen und stehen deine Beine nicht nach oben zur Decke, sondern kannst du die Beine flach. Nee, dann sind die nicht verkürzt. Also abgesehen von der Tatsache, dass wir überhaupt gar keinen langen Hüftbeuger auf dem Pferd brauchen, sondern der ist eigentlich in so einer Mittelstellung und eigentlich tatsächlich auf dem Pferd natürlich entsprechend. Aber naja, anderes Thema.
Ja.
Ne, so, also, dass der da gar keine Länge braucht, weil also mein Hüftbeuger braucht dann Länge, wenn ich das Bein hinter meinen Körper stellen will. Das passiert auf dem Pferd eher selten. Und deswegen gibt es so viele Dinge, wo es irgendwie immer gesagt wird, ja, ich bin halt überall verkürzt und irgendwie im Hüftbeuger und in der Schulter und so. Nee, du bist nicht verkürzt. Du kannst es halt nicht ansprechen, weil du keine Idee hast, was dieser Hüftbeuger eigentlich tut.
Ja, und auch weil die Propriozeption absolut fehlt. Ne? Also
richtig.
Keine Wahrnehmung, keine Efferenz, keine Afferenz. Und dann wird es irgendwie schnell wild. Ich habe mich, als ich nach Norwegen gezogen bin und meine Pferde nun so leben, wie sie leben. Und keine Lateralität mehr da war, habe ich mich mal ganz ordentlich auf den Arsch gesetzt. Ja.
Ah, echt?
Genau das gleiche Thema, ja. Die Lateralität halt weg, ne? Schade. Schilder.
Ach krass, okay.
Kennst du 20 Jahre mit der natürlichen Schiebe, bis du feststellst, sie ist gar nicht natürlich. Schade, hätte klappen können, hat aber nicht.
Ups. Ach, verrückt, echt?
Ups.
Ja. Hoppala.
Ja. Mhm. Ist halt genauso, ne? Ist halt ganz simpel. Wenn das Problem Mangelbewegung ist, dann hilft halt Bewegung.
Ja.
Oh, ist eine wilde Sache, ist auch völlig egal welche.
Total crazy, aber genau, Bewegung hilft ja grundsätzlich. Deswegen.
Ja.
Ja. Ich sage auch immer meinen Leuten, weil sie immer sagen, ja, was ist denn die perfekte ergänzende Sportart fürs Reiten? Ist mir egal. Mach, was dir Spaß macht. Es gibt keine perfekte Sport. Wenn du Kickboxen mega findest, geh Kickboxen. Wenn du Krafttraining super findest, geh Krafttraining. Wenn du Yoga feierst, mach Yoga. Aber
ich fände jetzt Golf ein bisschen schwierig oder so.
Ja.
Ne? Also alles, wo du so diese einseitigen, monotonen Bewegungen hast.
Ja, genau. Also zum Beispiel Klettern ist eigentlich mega für sowas. Zum Beispiel Bouldern gehen oder so. Natürlich gibt es Sachen, die beide Körperhälften gleichmäßiger ansprechen. Also genau, Golfen ist jetzt nicht so super. Tennis auch eher schwierig tatsächlich. Mhm. Aber ansonsten alles, was dich quasi körperlich wirklich beansprucht in aber wirklich auch krafttrainingsmäßig ist einfach sinnvoll, weil der Körper dann doch mit der Zeit einfach durch Erfahrung fitter wird. Weil was wir unserem Körper oft vorenthalten, ist halt Erfahrung sammeln, also körperliche Erfahrung sammeln. klingt ein bisschen fies, aber die meisten Reiter haben nicht mal den Hauch einer Ahnung, was körperliche Anstrengung überhaupt ist. Wir verlangen von unseren Pferden Versammlungen und auf dem Hinterfuß sitzen und die müssen sich anstrengen, aber dabei müssen die immer noch freundlich gucken, ist wichtig. Und wir selber können nicht eine Runde um den Reitplatz joggen, ohne ins Schnaufen zu kommen und wundern uns dann, dass unser Pferd nach einer halben Stunde Kilometerarbeit in der Bahn irgendwie komisch atmet, nach 18 Kilometern. Ja, also, ja.
Hat ja irgendwie auch so eine total negative Konnotation, ne? Also sowohl das schnaufende Pferd als auch der schnaufende Mensch.
Ja.
Weil wir uns irgendwie alle auch nicht anstrengen mögen, wollen, dürfen, darf man nicht. Aber nee, darf man schon. Man darf auch mal ein bisschen schwitzen und so. Ja, ich bin ja großer Freund von durchdachten Trainingsplänen.
Genau, und das ist ja schön, dass man das auch schön steigern kann tatsächlich. Und dann eben sagt, man geht immer in einen Bereich, wir brauchen immer mal wieder, wenn ich einen Erfolg haben will, einen überschwelligen Reiz. Aber ich muss das natürlich alles ganz genau abpassen. Ich muss genau einschätzen können, was ist Phase. Und es ist halt so, dass wir uns als Mensch, wenn wir uns nicht körperlich betätigen, quasi gar keinem überschwelligen Reiz mehr aussetzen. Und das Problem ist halt, dass wenn der Körper gar keinen Reiz mehr, keinen überschwelligen Reiz mehr bekommt, dann degeneriert der einfach. Der bleibt nicht auf dem Stand. Der wird immer schwächer und schwächer und schwächer.
Ja. Geht in so eine Negativspirale rein.
Genau. Also ich habe das zum Beispiel selber gemerkt. Ich habe dieses Jahr eine neue Sportart angefangen und habe eigentlich vorher gedacht, ich bin einigermaßen fit, weil ich konnte 3-4 Pferde am Tag reiten. Das war kein Problem. Ich konnte irgendwie longieren, Bodenarbeit, Handarbeit. So eine Grundfitness war wahrscheinlich zumindest da. Und dann war ich einmal beim Probetraining für diese Sportart und bin nach 15 Minuten mit einem Gefühl auf den Boden gelegt, dass ich mich gleich übergeben möchte, weil mein Körper gar keine so eine Belastung, so eine überschwellige Belastung gewohnt war. Wo ich dann gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt tatsächlich hier liege nach 15 Minuten Training und wirklich gar nicht mehr kann. Und ich war selber wirklich, muss ich auch ganz offen sagen, schockiert, wie unfit ich dann tatsächlich war. Genau. Und deswegen ist immer wieder, man darf sich auch echt körperlich mal anstrengen.
Darf man, ne? Finde ich auch. Ja. Am Ende des Tages, lass uns das mal zusammenfassen. Eigentlich wollten wir uns noch viel mehr über dein Buch unterhalten. Das haben wir nicht geschafft, wo wir jetzt hier schon anderthalb Stunden unterwegs sind. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich verlinke das Buch trotzdem mal in den Shownotes. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir drüber reden. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Was würdest du unseren Hörern mitgeben wollen, wenn sie so eine Nuance nur mitnehmen können heute? Was ist da die Zukunft?
Also, dass man sein Pferd immer wieder fragt, ob das, was man macht, tatsächlich in Ordnung ist. Oder ob ich das jetzt gerade nur mache, weil ich das will und das Pferd vielleicht sagt, kann ich aber nicht oder will ich nicht. Zuhören eigentlich. Eigentlich ist nur zuhören. Ja, mehr ist es, glaube ich, gar nicht. Also auf den eigenen Körper natürlich hören. Und was ich vielleicht noch mitgeben möchte, ist, hinterfragt alles. Das ist mega nervig und das ist super anstrengend. Aber hinterfragt einfach alles. Und wenn euch euer Trainer eine Anweisung gibt, die für euch keinen Sinn macht, dann fragt, ob der es nochmal umformulieren kann oder ob ihr eine andere Möglichkeit habt. Nehmt nichts als gegeben hin, sondern hinterfragt ganz viel. Weil sonst hat das Pferd tatsächlich einfach verloren. Wenn wir einfach nur alles machen, weil es uns gesagt wird und wir das nicht hinterfragen, dann ist es wie Lotto spielen, ob wir jemanden haben, der uns quasi in eine gute Richtung lenkt und das Pro-Pferd macht oder ob mein Pferd am Ende der Leidtragende ist. Deswegen ist tatsächlich vielleicht noch einfach viel hinterfragen auch noch was ich gerne mitgeben würde. Nichts als gegeben hinnehmen und man kann und muss auch mal Rat annehmen, wenn man selber nicht weiter weiß. Man kann ja nicht immer jede Information selber verifizieren. Man muss auch jemandem mal was glauben, so, das ist schon wichtig. Aber die Person sollte schon argumentieren können. Wenn jemand zu euch sagt, das macht man halt so, dann lauft ganz schnell weg.
Neugierig bleiben.
Genau.
Neugierig bleiben. Ja, großartig. Ich danke dir, Stefan.
Ich danke dir.
Für das gute Gespräch heute Morgen.
Ja,
und schön war's. Für die ganz vielen spannenden Insights, die wir in das Thema bekommen haben. Ich glaube, da können wir noch wirklich Stunden irgendwie weiterreden. Für heute Morgen machen wir hier den Deckel drauf und sagen, das ist erstmal was zum Verdauen. Ich werde noch die eine oder andere Studie dazu packen, die ich gefunden habe. Wenn du noch was hast, freue ich mich, wenn du mir das rüberschickst, was man auf jeden Fall schon mal gesehen, gelesen haben sollte.
Ja.
Und dann wird es eine spannende Reise. Es bleibt einfach eine spannende Reise mit unseren Pferden, mit uns selbst, zu uns selbst.
Ja. Alles, super. Was dazu gehört. Vielen, vielen Dank für die schöne Zeit und den schönen Vormittag bei dir.
Danke dir. Bis bald.
Bis Tschüss. Bald.